Genau, und dann lese ich dann immer so weiter und tatsächlich führt es meistens aber bei mir dazu, dass ich momentan einfach sehr, sehr viele schlechte Nachrichten konsumiere und mich dann von einer schlechten Nachricht zur nächsten klicke. Und dafür gibt es einen schönen Begriff im Englischen oder mittlerweile auch im Deutschen verbreitet ist, der heißt Doomscrolling, also scrollen so vom Handy und Doom Weltuntergang. Also man scrollt sich so ein bisschen durch den Weltuntergang. Das bedeutet, man liest extensiv ganz viele schlechte, negative Nachrichten. Vielleicht kennt ihr das auch so von Live-Blogs, wenn jetzt irgendwie was Großes passiert, so in der Corona-Zeit, dass man die ständig aktualisiert und guckt, gibt es da irgendwie was Neues, kann ich mich da auf den neuesten Stand bringen? Vielleicht, weil man so auch die Hoffnung hat, dass man da was Neues erfährt. Bei mir war das zum Beispiel ganz präsent an dem Tag, wo das Kapitol gestürmt worden ist, bei der ersten Amtseinführung von Trump. Da bin ich gewechselt, es war schon abends, ich lag, glaube ich, sogar schon im Bett, was auch richtig doof ist natürlich fürs Einschlafen, aber ich bin gewechselt zwischen Nachrichtensendern auf YouTube, dann habe ich mir irgendwelche Live-Vlogs von der Tagesschau reingezogen und bin immer wieder zu Twitter auch hin und her gekommen, wo ich das erste Mal davon gelesen habe. Also bin die ganze Zeit so hin und her gesprungen und natürlich wurden da meine News da natürlich auch gefüttert. Und nach ein paar Stunden habe ich dann gedacht, oh mein Gott, die Welt geht unter. Wir sind wirklich da angekommen, jetzt fängt die Endzeit an. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Jahr oder auch jetzt, wenn ich im Sommer so die Nachrichten lese, dann hat es auch so ein bisschen was von Doomscrolling. Wenn man von Anfang des Jahres anschaut, was so alles passiert ist, dann kann man wirklich denken, dass man sich in so einer Abwärtsspirale befindet. Zweite Amtszeit von Trump und dieses Mal hat es einfach auch wirklich krassen Einfluss auf uns, also wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation, auch insgesamt die Frage, was passiert mit uns. Dann jetzt in den letzten Wochen gab es auf der Deutschlandfunk so ein paar Podcasts, die sich so mit diesem Club von superreichen Technik-Leuten aus dem Silicon Valley beschäftigt haben, die mit KI irgendwie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, auch total crazy irgendwie. Genau, und dann sind natürlich auch so diese Dauerkonflikte wie die Ukraine, die ins dritte Jahr geht, wo wir auch eben von gehört haben, oder der Krieg in Nahost und einfach auch krass, dass wieder von Atomwaffen geredet wird und in der Welt rumgeschickt werden. Total angsteinflößend. Und nicht zuletzt die Klimakrise, die natürlich auch was ist, was uns einfach Dauer beschäftigt. Mir scheint es manchmal so, dass die Welt irgendwie nicht mehr zu retten ist. Und es belastet mich ziemlich. In was für einer verrückten Welt leben wir eigentlich? Und jetzt kleiner Disclaimer am Anfang, keine Sorge, ich werde jetzt heute nicht nur über Angst und Weltuntergang reden und verbreiten, das ist so ein klassisches Sommerthema, würde man jetzt sagen, sondern ich werde wirklich Hoffnung zum Thema haben und die Frage auch, was können wir dem entgegensetzen? Und ich werde richtig positiv enden. Kleines Versprechen, gut zu wissen. Genau, wenn ich so diese ganzen Nachrichten höre, dann kommen eigentlich so ein bisschen so ein paar große Fragen auch immer wieder hoch. Erstmal die Frage, was macht man, wenn so Weltschmerz kommt? Das ist jetzt nicht eine christliche Frage, sondern eine generelle Frage, die auch die Psychologie beschäftigt. Was macht man, wenn Weltschmerz kommt und wenn man so richtig überwältigt ist von den Ereignissen in dieser Welt? Und daran anschließend kommen aber auch so ein paar christliche Fragen aus oder Fragen aus der christlichen Perspektive. Wenn das stimmt, dass Gott so allmächtig ist, warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Warum ist die Welt dann immer noch so verrückt? Und wenn er da wirklich eine Antwort drauf hat, wenn es da eine Lösung gibt, dann hat es doch eigentlich auch Auswirkungen auf uns. Dann sollten doch Christen eigentlich hoffnungsvoller sein. Dann sollte ich doch irgendwie auch wissen, was ich dem entgegensetzen kann. Also die Frage, wie können wir aus Hoffnung leben in verrückten Zeiten? Und das ist so das Thema der Predigt heute. Es wird jetzt keine klassische Auslegungspredigt sein, sondern ich habe so einen Vers, der so ein bisschen über diesem Thema steht und eine Geschichte, die sich genau auch so mit dieser Frage beschäftigt. Und da will ich so vier Punkte aufgreifen, jetzt so vom am Anfang gesagt, so für euch zum Folgen. Einmal werde ich die Realität anschauen, also was ist denn eigentlich wirklich die Lage dieser Welt? Das zweite ist unsere Sehnsucht. Was steckt denn eigentlich dahinter? Wonach sehen wir uns? Wovor haben wir vielleicht auch Angst? Dann Gottes Perspektive, die Hoffnung. Und letztens als viertes die konkrete Umsetzung. Was ist denn die Lösung? Was ist die Erlösung, auf die wir warten? Der Vers, der mich so inspiriert hat, der steht im Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Und in diesem ganzen Abschnitt wird beschrieben, wie Jesus einmal mit seinen Freunden in Jerusalem ist und vor dem Tempel steht und vor diesen ganzen großen Bauwerken ist. Und diese staunen ziemlich darüber, wie das so alles aussieht. Aber dann sagt Jesus ihnen was ziemlich Gegenteiliges. Er malt ihnen ein ziemlich dunkles Bild von der Zukunft. Und er sagt, diese ganzen Bauwerke, die ihr hier seht, die werden alle keinen Bestand haben. Es wird eine Zeit kommen, wenn diese Bauwerke zerstört werden, und es wird in dieser Zeit auch Kriege geben. Es werden Menschen auftreten, die andere verführen, die sogar das in meinem Namen tun, die sogar sagen, sie kommen in meinem Auftrag und andere in die Verdammnis oder in das Verderben führen. Und in dieser Zeit wird aber auch nicht nur das irgendwie politisch so sein, sondern es wird auch Auswirkungen auf irgendwie die gesamte Welt haben, auf die Natur auch. Es wird Seuchen geben und Erdbeben und Hungersnöte. Und tatsächlich werden Christen davon auch nicht verschont werden. Es wird Verfolgung geben unter Christen und Zerbruch, der mitten durch Familien und Freundschaften hindurchgeht. Dinge, Beziehungen werden kaputt gehen. Und diese gesamte Zeit, die wird dadurch gekennzeichnet sein, dass eine ganz große Not und Angst herrscht. Und das ist das Ende der Welt, sagt Jesus. Das klingt irgendwie alles ziemlich aktuell. Und ich glaube, also für mich drückt es auch so ein bisschen manchmal auch, was mein Gefühl ist in Bezug auf das, was ich in den Nachrichten lese. Große Weltreiche, die sich bekämpfen und bedrohen, Naturkatastrophen, die unsere Existenz bedrohen, wie die Klimakrise, Hungersnöte, Streit, Polarisierung. Eins lässt sich übertragen. Aber dieser Text ist vor 2000 Jahren geschrieben worden und jetzt kommt noch so eine kleine Einordnung. Es handelt sich tatsächlich um den Abschnitt, um die Endzeitrede von Jesus im Lukas-Evangelium. Also Jesus redet kurz vor seinem Tod über das Ende der Welt. Und das ist in Lukas und Johannes-Evangelium nicht, aber in drei Evangelien beschrieben. Und diese Texte sind apokalyptische Texte. Apokalyptische Texte finden sich eben in dieser Endzeitrede, aber auch zum Beispiel im Danielbuch oder in der Offenbarung. Texte, die sich mit dem Ende der Welt oder auch mit diesem Gericht Gottes beschäftigen und auch so irgendwie sich mit diesem Dualismus auseinandersetzen, wird das Gute letztendlich über das Böse siegen. Vielleicht auch so ein Text, den man jetzt nicht so alle Tage liest, weil sie tatsächlich sehr schwer zu deuten sind. Und ich habe eben schon gesagt, ich könnte diese Ereignisse jetzt einfach so auf heute übertragen und tatsächlich tun das Christen schon seit 2000 Jahren. Manche Christinnen und Christen versuchen, diese Texte genau auf so eine aktuelle Situation zu übertragen, wenn schlimme Dinge passieren und sagen, hier steht es doch geschrieben, jetzt ist diese Zeit, das Ende der Welt ist nah. Und ich denke aber, es ist total wichtig, diese Texte auch eher nochmal so als literarische Gattung zu verstehen. Es werden da Bilder und Analogien aufgemacht und es geht nicht einfach darum, ganz konkrete, singuläre Ereignisse vorherzusagen. Oder chronologische Abläufe der Geschichte vorherzusagen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Texte keine Botschaft für uns heute haben. Ganz im Gegenteil. Denn wenn wir diese Texte richtig verstehen, dann können wir da eine ganz konkrete Intention drin lesen. Denn sie wollen nicht die Zukunft vorhersagen, sondern sie wollen uns Hoffnung und Mut machen. Jesus sagt hier aus, dass alle Dinge mal zum Ende kommen werden. Und dass die Weltwirklichkeit nicht gut aussieht. Aber das ist keine Warnung und es soll auch erst recht keine Angst machen, sondern es geht darum zu zeigen, dass Gott trotz aller Umstände die Kontrolle über die Geschichte behält, obwohl Menschen Leid und Tod erfahren. Jesus bleibt nicht an dieser Stelle stehen. Er bleibt nicht dabei stehen, einfach nur so ein bedrohliches Bild von der Zukunft zu zeigen. Sondern er sagt, dann, wenn alles am schlimmsten ist, wenn die Menschen wirklich vor Angst vor der Zukunft vergehen, wenn es wirklich so am Tiefpunkt angelangt ist, genau dann komme ich wieder in Herrlichkeit. Er macht da so einen richtig krassen Kontrast auf. Er sagt, der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann kommt da dieser Satz, der aus meiner Sicht auch wirklich mitten heute reinspricht, wenn wir so richtig Angst vor der Zukunft haben. Genau in diese Situation hinein sagt Jesus, wenn diese Ereignisse zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf, erhebt eure Köpfe, weil eure Erlösung naht. Wenn die Entwicklungen in der Welt so schlimm sind, dass sie uns totale Angst machen, dann sagt Jesus, richtet euch auf, erhebt eure Köpfe, weil eure Erlösung sich naht. Eigentlich so nur mal ruhig, klaren Kopf behalten, nicht aufregen, weil die Erlösung naht sich. Das Chaos, die Verrücktheit der Welt, die hat ein Ende. Vielleicht denkst du jetzt, inwiefern sollte das denn jetzt wirklich meine Angst lindern, wenn ich so richtig Angst vor der Zukunft habe, wenn meine Existenz bedroht ist? Nimmt Jesus die Angst von uns Menschen nicht ernst? Es ist ja schön und gut, so auf Erlösung zu hoffen und zu warten, aber es ist nichts anderes, als wenn man einfach den Kopf in den Sand steckt und ignoriert, was so in der Welt passiert. Nach dem Motto, irgendwann in der Zukunft wird Jesus wie auf so einem Raumschiff wiederkommen und dann nimmt er uns alle mit und wir können alle dieser Welt entfliehen, also so eine Weltflucht. Und solange drehen wir Däumchen, bis das passiert. Das wäre jetzt einfach nur eine Vertröstung auf das Jenseits. Tatsächlich denke ich, das funktioniert nicht so. Und dieser Vers will das eigentlich auch gar nicht aussagen. Ich denke, wenn man verstehen will, warum diese Aussage Trost, Mut und Hoffnung gibt, dann müssen wir uns wirklich dieser zweiten Frage zuwenden, dieser Sehnsucht, und fragen, was steckt denn eigentlich hinter unserer Angst, unserer Reaktion auf die Ereignisse in der Welt? Wonach sehnen wir uns? Und vor allem, ja, auch wie reagiert Jesus darauf? Dieser Text und auch die große Lage der Welt, die führen uns immer wieder vor Augen, dieses Leben ist endlich. Es gibt kein menschliches Leben, was komplett schmerzfrei oder ohne Leid durchkommt. Und wenn man ehrlich ist, ist Verzweiflung da vielleicht auch oft die angemessene Antwort. Es geht um eine existenzielle Frage, es geht um eine existenzielle Angst, die dahinter steht. Und wenn man von dieser existenziellen Angst spricht, dann meint man da nicht einfach so eine Angst vor einer Prüfung oder Angst vor einer gefährlichen Situation. Es geht um was Tieferes. Es geht tatsächlich um die Angst vor der Endlichkeit des Lebens. Wenn wir mit so großen Lagen in der Welt bedroht sind oder wenn die uns Angst machen, dann werden wir uns wirklich schmerzlich bewusst, was so die Grundfragen des Lebens sind. Was ist, wenn alles aufhört? Was kommt nach dem Tod? Was ist mit dem Tod? Was, wenn mein Leben keinen Sinn macht? Was, wenn meine Existenz verloren geht? Und ich glaube, in dieser Angst spüren wir auch oft, ich bin endlich und ich bin verletzlich. Ich habe dem eigentlich nichts entgegenzusetzen. Es ist eine Angst, die aus der Erkenntnis kommt, dass wir nicht alles in unserer Hand haben, dass wir keine Kontrolle haben und dass wir eines Tages auch irgendwann nicht mehr da sein werden, jeder einzelne von uns. Vielleicht können wir das die meiste Zeit gut ignorieren oder haben auch gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, die meisten Leute werden jetzt nicht jeden Tag an die Endlichkeit des Lebens denken. Aber insgesamt glaube ich, dass der Gedanke an den Tod oder das Ende des Lebens, der jagt den meisten Menschen Angst ein. Und das Problem ist aber, dass selbst wenn wir das irgendwie akzeptieren oder zu akzeptieren versuchen, dass die Welt nun einmal nicht frei von Leid ist, dass wir doch irgendwie ganz tief instinktiv drin spüren, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Die Welt sollte nicht so aussehen. Selbst wenn wir nicht direkt mit dem Tod konfrontiert sind, dann bleibt diese unbequeme, unausweichliche Wahrheit von Tod irgendwie bestehen. Und ich glaube, vor allem durch die Corona-Pandemie, das hat es uns nochmal richtig deutlich vor Augen geführt, was passiert, wenn wir so eine Angst vor Krankheit und Tod haben. Und das ist total nachvollziehbar. Und ich glaube, das passiert genau dann, wenn wir so mit diesen schlechten Nachrichten konfrontiert sind, wenn wir mit den Problemen in der Welt vor Augen haben, die unsere Existenz oder die Existenz von anderen Menschen bedrohen. Dann wird uns diese Begrenztheit des Lebens bewusst. Der Tod letztendlich und auch der Schmerz, den er verursacht, die halten uns vor Augen. Mit der Welt stimmt etwas nicht. Wir brauchen dafür eine Lösung. Wir sehen uns nach dieser Erlösung vom Tode und auch nach dieser Erlösung, die so eine Auswirkung auf jetzt schon hat, auf unser Leben. Ich glaube, das Spannende ist, dass die Bibel uns in diesem Instinkt, dass das nicht so sein sollte, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, dass sie uns bestätigt. Sie sagt, da ist etwas furchtbar schiefgelaufen. Und das hat damit zu tun, dass wir die Verbindung zu unserem Schöpfer verloren haben, dass wir nicht mehr in der Beziehung zu ihm leben. Und dadurch ist einfach so ein riesiger Bruch entstanden, der sich durch die ganze Welt zieht. Der zeigt sich in der Natur, die gebrochen ist. Der zeigt sich in diesen großen politischen Lagen, die gebrochen sind. Aber der zeigt sich auch in jedem von uns. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, wir sind alle irgendwie dazu in der Lage, anderen Menschen zu schaden und Leid zuzufügen. Und wir laden irgendwie alle dadurch Schuld auf. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Dieser große Bruch zwischen Gott und den Menschen. Und da stellt sich mir tatsächlich die Frage, die ich ganz am Anfang genannt habe. Gott, wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sein, ist dir dieser Zerbruch, ist dir unsere Angst und ist dir unser Schmerz denn eigentlich egal? Ich glaube, diese Frage findet sich auch in der Geschichte wieder, die ich jetzt so ein bisschen mit einweben werde in die Predigt, in der Geschichte von Lazarus in Johannes 11. Lazarus, das ist ein Freund von Jesus, ein sehr guter Freund, und der liegt im Sterben. Warum, weiß man nicht genau, vielleicht war er auch krank oder ist ein Unfall passiert. Auf jeden Fall rufen seine Schwestern Maria und Martha, die rufen Jesus herbei, weil sie wirklich hoffen und glauben, Jesus kann da noch was machen. Jesus kommt aber nicht, der wartet erst mal ein paar Tage, bis er loszieht. Und in der Zwischenzeit müssen Martha und Maria mit ansehen, dass Lazarus es nicht schafft, dass der geliebte Bruder stirbt. Und die Frage, die über dem Ganzen steht, ist, wo war Jesus? Wo war Jesus? Und als Jesus ankommt, wird er auch genau mit diesem Vorwurf, mit dieser Frage sofort konfrontiert. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein ziemlich krasser Vorwurf. Maria und Martha haben keine Scheu, das so Gott richtig so vor die Füße zu schleudern, Jesus vor die Füße zu schleudern. Und ich glaube, es drückt so richtig die ganze Tragik von ihrer Angst und ihrer Enttäuschung aus. Du hast doch die Macht, sowas zu verhindern. Sind wir dir egal? Warum erhörst du unsere Bitte nicht? Warum kommst du noch nicht mal? Vielleicht ist es auch so die gleiche Frage oder der gleiche Vorwurf, den du in manchen Punkten an Gott hast. Wir beten oder du betest, Gott tut nichts, Gott schweigt, es gibt kein Funkzeichen. Gerade dann, wenn wir doch Gott am allernötigsten haben, dann scheint er einfach manchmal nicht zu antworten. Ich habe diese Woche ein Update von einer Bekannten von mir bekommen, die ist so mein Alter. Eine total lebensfrohe junge Frau, die auch jetzt so vor so ein paar Jahren so richtig in ihren Job eingestartet ist. Und die hat tatsächlich Corona bekommen vor 3 Jahren und hat seitdem Long-Covid. Aber auch so richtig schlimm, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen kann. Also sie musste ihren Job aufgeben, sie war vor kurzem bei der Hochzeit ihrer Schwester, konnte nur 20 Minuten im Liegen dabei sein. Sie ist auch mittlerweile einfach super einsam, weil sie natürlich auch bitter geworden ist über die Situation, aber auch sich viele Leute irgendwie von ihr, ja, das auch irgendwie nicht mehr aushalten. Das ist sehr anstrengend mit jemandem, der einfach, wo es keine Besserung geht, unterwegs zu sein. Viele Leute beten seit Jahren für sie, aber Gott heilt sie nicht. Gott hat sie bis jetzt noch nicht geheilt. Er tut nichts. Jesus, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Ich glaube, in diesen Worten von Martha, die auch vielleicht unsere Worte sind, da können wir auch wirklich diese ganze Enttäuschung irgendwie sehen. Diese ganze Enttäuschung, dass Gott manchmal einfach nicht handelt, dass er nicht alle unsere Bitten erfüllt. Wenn du hier gewesen wärst. Und was ist Jesus' Reaktion darauf? Erstmal, er beantwortet die Frage nicht. Also er gibt dir jetzt keine Antwort darauf, aber er zeigt auch keinen Zorn. Und ich finde, es ist total krass, weil Marthas und Marias Klagen, die haben totalen Raum bei Jesus. Jesus nimmt sie richtig ernst da drin. Er sagt jetzt nicht so, ja, jetzt vertrau doch einfach auf mich und hier, ich bin doch Gott, sondern er nimmt sie ernst. Martha und Maria können schonungslos ehrlich vor Gott sein und er hält es aus. Und für mich bedeutet es, dass in Jesus Nähe meine Fragen und meine Vorwürfe, auch meine Enttäuschung und meine Angst richtig viel Platz haben. Das ist nicht so, für ich mich stemmen muss. Ähnlich wie Christine vorhin gesagt haben, ich darf ehrlich und echt vor Gott treten. Gott will nicht nur mein Halleluja. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass ich ihn lobe und preise, wenn es mir gut geht. Aber tatsächlich reagiert Jesus auch auf diese Anklagen und ist nicht mit Gleichgültigkeit oder mit irgendwie Beschwichtigungen, sondern dann kommt eine der bewegendsten Stellen im Neuen Testament, wie ich finde. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Jesus weinte. Er fragte, wo ist sein Grab? Und sie antworteten, Herr, komm und sieh selbst. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Jesus weint mit den beiden mit. Er teilt den ganzen Schmerz darüber, dass Lazarus gestorben ist. Und seine Tränen zeigen, dass ihm dieser Schmerz nicht egal ist, sondern dass er totalen Raum hat und dass er da hundertprozentig mitfühlt. Und ich denke, dass Jesus hier stellvertretend für Gott Gottes große Liebe für diese Welt zeigt. Er zeigt, warum Jesus eigentlich in die Welt gekommen ist. Weil Gott selbst innerlich so krass bewegt ist von dem, wie die Lage der Welt ist, weil er die Gebrochenheit dieser Welt und die Gebrochenheit in jedem Einzelnen von uns wahrnimmt. Und das ist das, was das Herz Gottes bewegt, dass er in der Person von Jesus kommt. und sogar kommt, nicht nur einfach so, um Mitgefühl zu zeigen, sondern er geht selber diesen Weg mit, um es zu verstehen. Also das Kreuz, Jesus geht bis ans Kreuz, und das Kreuz, würde ich sagen, ist vielleicht manchmal so ein bisschen wie so ein Spiegel, der uns den Zustand dieser Welt zeigt. Er zeigt einfach, wie diese Welt aussieht und was wir alles tragen müssen. Die Schriftstellerin Dorothy Sayers, das war eine Freundin von C.S. Lewis, Anfang des 20. Jahrhunderts, die hat es mal so, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, aus welchem Grund auch immer Gott zugelassen hat, dass wir fallen, Leiden und Kummer und Tod ausgesetzt sind, er hatte dennoch die Ehrlichkeit und den Mut, seine eigene Medizin zu nehmen. Gott geht den Weg, den wir auch gehen. Vielleicht hast du jetzt so einen kritischen Einwand und sagst, ist das alles? Ist das diese Erlösung, von der Lukas spricht, das, warum wir Mut fassen sollen? Gott weint jetzt irgendwie so ein bisschen mit uns mit und irgendwann wird irgendwie mal alles besser. Wir kriegen einfach so ein bisschen Mitgefühl von Gott. Das klingt doch irgendwie so ein bisschen wie so ein Trostpflaster. Was ist denn nun die konkrete christliche Hoffnung, wenn wir mit Leid, Angst und Schmerz konfrontiert sind? Tatsächlich ist die Geschichte im Johannesevangelium noch nicht zu Ende. Jesus zeigt hier nicht nur Mitgefühl, sondern er will mit dieser Geschichte auch was Größeres zeigen, einen größeren Horizont aufmachen. Er sagt zu Martha, Lazarus wird nicht tot bleiben. Also Lazarus wird irgendwann wieder lebendig werden. Und dann sagt Martha so, ja, das weiß ich schon, das wird am Ende der Zeit passieren. Das ist so die gängige Vorstellung im Judentum gewesen, dass irgendwann am Ende der Zeit alle Menschen auferstehen. Aber Jesus erwidert ihr und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Was drückt es jetzt aus? Ich glaube, Jesus macht hier so eine richtig krasse, radikale Aussage. Er verschiebt hier die Hoffnung auf die Überwindung des Todes von einer ganz fernen Zukunft auf das Hier und Jetzt. Und er verankert es bei ihm selber. Er selber ist die Auferstehung und das Leben. Jesus, wie er als Mensch auf dieser Erde umherging, der zeigt, wie Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit einmal aussehen wird in der Zukunft, aber er zeigt es auch, wie es jetzt aussieht. Gottes Ewigkeit, das ist nicht irgendwie einfach nur so eine ferne Zukunft, sondern die beginnt schon jetzt, von dem Zeitpunkt an, dass Jesus auf der Erde war. Sie wandelt unter uns. Und das heißt auch, wer an ihn glaubt, wer ihm vertraut, der kann da dran teilhaben. Für den beginnt diese Ewigkeit auch jetzt, die jetzt schon anfängt und fortdauern wird. Und damit macht Jesus deutlich, warum er eigentlich gekommen ist. Er sagt, ich habe nicht nur Mitgefühl mit dieser Welt, sondern ich will Leben schenken, das jetzt schon ausgeht, anfängt und über den Tod hinausgeht. Was radikal Neues schaffen, zu zeigen, der Tod ist nicht das Ende, der Tod hat seine Macht verloren. Der Tod muss mir auch keine Angst mehr machen. Selbst wenn ich sterbe, ist es nicht das Ende, so wie wir vorhin von Lieselotte Pache gehört haben. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir Jesus anschaue, dann sehe ich die Herrlichkeit, wie sie einmal auf mich wartet und wie sie auch jetzt schon bei mir einziehen kann. Und ich glaube, das ist dieser ganze größere Horizont, den die Lazarus-Geschichte aufmachen will. Es geht nicht nur darum, einfach zu zeigen, Jesus kann Tote auferwecken, sondern sie will damit auf was Größeres hinausdeuten. Jesus blickt hier voraus auf seine eigene Auferstehung und was sie ermöglicht. Er zeigt auch, dass wir Menschen daran teilhaben dürfen, dass wir damit unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung bestätigt, dass der Tod nicht das Ende sein kann. Wir sind für was anderes gemacht. Wir sind für Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit gemacht. Jesus gibt Maria und Martha keine Erklärung, warum sie leiden müssen. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Wir erleben das immer wieder schmerzlich, dass irgendwie Tod und Leid Teil von unserem Leben sind. Dass auch Menschen, die mit Gott leben, dass sie nicht davon verschont bleiben. Der Tod, der bleibt hässlich und schmerzhaft. Aber die neue Realität, das Leben in Ewigkeit, das ist jetzt schon angebrochen und wir können da auch ein Teil von sein. Wir dürfen unsere Leiden, wir dürfen auch schmerzhaft den Tod wahrnehmen und wir dürfen das vor Gott bringen, aber wir müssen keine Angst mehr davor haben. Der Tod muss uns nicht gefangen nehmen. Es gibt eine Macht und eine Autorität, die darüber steht. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Erlösung, diese Auferstehung, die diese Erlösung zeigt, von der auch Lukas spricht. Jesus ist in der Vergangenheit aufgestanden. Er kommt uns in der Zukunft entgegen, aber wir können auch jetzt in dieser Gegenwart daran teilnehmen. Die Auferstehung, die überspannt alle Zeiten. Wenn diese Ereignisse zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und erhebt eure Köpfe, weil eure Erlösung sich naht. Erlösung, das finde ich total spannend. Das Wort, was hier im Griechischen steht, das meint sowas wie Loskauf von Gefangenen oder Sklaven oder der Freikauf oder der Erstattung von Lösegeld. Und das finden wir tatsächlich eher auch nochmal in den Paulusbriefen, wo da über die Sünde gesprochen wird, dass Gott uns loskauft von der Sünde. Und ich glaube, hier meint es aber nochmal so einen anderen Aspekt. Das meint, dass Gott wirklich die Verhältnisse, die Machtverhältnisse umkehrt. Dass das, was uns gefangen hält, dass er uns davon befreit. Und dass er da uns loskauft, weil er uns in dieses neue Leben überführen will. Erlösung heißt also nicht, wie ich am Anfang so gedacht habe, beim Vertröstung auf das Jenseits, dass wir so eine Auflösung haben, dass in der Zukunft irgendwie alles sich mal auflösen wird, wie so im Buddhismus die Vorstellung ist. Sondern Erlösung im christlichen Sinne meint eine radikale Transformation, eine radikale Umwälzung der Machtverhältnisse, die Gott selbst bewirkt. Gott selbst führt eine neue Ordnung mit Gerechtigkeit ein. Und das ist keine Flucht, also Hoffnung auf Erlösung heißt eigentlich, das ist keine Flucht aus dieser Welt, sondern eine Transformation. Mit der Auferstehung bricht damals schon und heute auch eine neue Welt an, in der Gottes Gerechtigkeit herrscht. Wenn ich gesagt habe, das Kreuz ist so wie so ein Spiegel, was die Erlösungsbedürftigkeit der Welt zeigt, es zeigt, warum Jesus wirklich in diese Gebrochenheit reinkam und auch die Gebrochenheit selbst getragen hat, dann ist die Auferstehung wie so ein Fenster in eine neue Welt. Dann zeigt Jesus mit der Auferstehung, wie diese neue Welt mal aussieht, wie die Herrlichkeit aussieht, wo Gottes Ordnung herrscht, wo alles in Ordnung gebracht wird, wo Gerechtigkeit ist, wie sein Reich aussieht, wie wir das im Vater unser betet, dein Reich komme. Und wenn ich wieder im Strudel von schlechten Nachrichten bin, dann hilft mir tatsächlich diese neue Perspektive. Gott ist das, was in der Welt passiert, Gott ist auch meine Fragen oder meine Angst, das ist ihm nicht egal. Ganz im Gegenteil, er ist selber in diese Welt gekommen, um zu zeigen, dass er diese Verhältnisse umkehren will, dass er sie transformieren will. Und ich glaube, das ist eine richtig krasse Hoffnung. Sie ist nicht einfach nur so optimistisch und realitätsfern. Sie hängt auch nicht von uns ab, weil wir die Welt selber retten müssen, sondern sie rechnet mit dieser neuen Realität. Sie fokussiert sich auf etwas, was von außen kommt, was real ist und was Gründe hat. Vielleicht so ein kleines anderes Thema, was man nochmal aufgreifen könnte. So überlegen, warum ist denn die Auferstehung wirklich glaubwürdig? Warum gibt es gute Gründe, auch historisch daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Diese Hoffnung ist real und die kann durch nichts, was in dieser Welt passiert, beeinträchtigt werden. Sie kommt von außen. Und ich glaube, das verändert auch unseren Blick oder kann unseren Blick auf die Gegenwart verändern. An die Auferstehung glauben, das heißt, die Welt mit neuen Augen sehen. Was es konkret bedeutet, wenn ich so mit Zukunftsangst und Weltschmerz konfrontiert bin und was auch so diese neuen Machtverhältnisse, diese Realität hinter der Realität zeigt, das hat Karl Barth für mich ganz gut ausgedrückt. Das ist ein Schweizer Theologe, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Er ist 1968 gestorben, also so mitten im Kalten Krieg, hatte auch die Kuba-Krise voll erlebt, hatte sich während der Nazi-Zeit auch so für den Widerstand innerhalb der evangelischen Kirche eingesetzt. Und er sagt einen Tag vor seinem Tod am Telefon zu seinem Freund Eduard Törneisen, er sagt, ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Peking, sondern von oben, vom Himmel her. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken, lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Es wird regiert. Es gibt eine Realität hinter der Realität. Und wenn ich mit schlechten Nachrichten konfrontiert bin, wenn alles scheint, dass es untergeht, dann will ich auch sagen, nein, wir wollen die Hoffnung nicht sinken lassen. Es wird regiert. Und ich glaube, dieser Zuspruch und auch so die Dinge, die er da anspricht, die sind tatsächlich aktueller wie eh und je. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt, so die Frage, was ist denn die Lösung oder die Erlösung? Was hat es für konkrete Auswirkungen, dass ich das weiß? Wie können wir wirklich mit Hoffnung leben in verrückten Zeiten? Wenn diese Ereignisse zu geschehen beginnen, Dann richtet euch auf und erhebt eure Köpfe, weil eure Erlösung naht. Ich glaube, da stecken tatsächlich drei Aufforderungen drin. Das erste ist, klar sehen, mutig sein. Zuerst beginnt es tatsächlich bei mir. Richtet euch auf, erhebt eure Köpfe. Das ist was total Physisches. Das heißt, eine totale Veränderung in meiner Haltung. Also wenn ich mich aufrichte und wenn ich meinen Kopf erhebe, dann erweitert sich mein Blick und meine Perspektive. Dann nehme ich ganz andere Sachen wahr. An die Auferstehung glauben heißt, die Welt mit neuen Augen sehen. Ich bin aufgefordert, meine Perspektive, meinen Blick auf die Welt zu ändern. In den Situationen, ganz besonders in den Situationen, wo ich herausgefordert bin, soll ich mich aufrichten und meinen Blick heben, Mut fassen und diese neue Realität wahrnehmen. Diese neue Realität, dass Machtverhältnisse umgedreht werden, dass Gott interessiert ist an dieser Welt und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wenn ich Jesus glaube, dass das stimmt mit der Auferstehung, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, in so einer alten Realität weiterzuleben. Weil angesichts von dem, was die Auferstehung bewirkt, ist doch irgendwie alles, was jetzt in dieser Welt passiert, Kinkerlitzchen, würde man so sagen. Die Auferstehung ist vielleicht wie so ein riesengroßer Spoiler. Das ist wie, wenn ich in einem Horrorfilm anschaue und an der allerspannendsten Stelle mache ich Pause, nehme mir mein Handy und lese auf Wikipedia nach, wie dieser Film ausgeht. Ich kann den Film dann noch zu Ende schauen und ist natürlich auch spannend, was so zwischendrin passiert, aber der Film hat seine ganze Angst und seine ganze Furcht verloren. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit dem Wissen um die Auferstehung. Wenn ich da weiß, der Tod ist nicht das Ende, Gott wartet auf mich, dann kann mir das helfen, schon jetzt auch bewusster und gelassener zu sein oder immer wieder auch in diese Jesus-Begegnung reinzugehen und meine Angst und meinen Schmerz bei ihm abzulegen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die so eher pessimistisch auf die Zukunft schauen, die so trostlos sind, was in der Welt passiert, die leicht den Mut verlieren. Und da möchte ich dich auffordern, üb das mal ein. Setz das mal so auf, wie wenn man so eine 3D-Brille aufzieht. In einem Film, wo vorher alles so verschwommen ist, aber wenn du die 3D-Brille anhast, dann kannst du wirklich erst sehen, was so richtig vorgeht. Nimm diese Realität hinter der Realität wahr. Gerade vielleicht in so Situationen, wenn du mit schlechten Nachrichten konfrontiert bist und merkst so, dieser Weltschmerz, der kommt so über mich. Dann frag dich, was macht es wirklich hier konkret für einen Unterschied, dass Jesus auferstanden ist? Wie ist diese Realität hinter der Realität in Bezug auf mein Thema? Der zweite Zuspruch oder die zweite Aufforderung ist, oder konkrete Antwortung ist für alle, die so vielleicht selber betroffen sind. Ich glaube, diese große Hoffnungsbotschaft, die trägt unfassbar viel Trost in sich. Einmal, weil Gott hinschaut. Diese Thematik hat bei Gott absolut Priorität. Das ist das Number One-Thema, warum er in diese Welt gekommen ist. Er lässt uns nicht allein. Wir müssen unseren Schmerz oder unsere Angst oder auch unsere Wut und Enttäuschung, wir müssen sie nicht in so ein blindes, stilles und kaltes Universum rausschreien. Da gibt's jemand, der das hört. Und auch wenn nicht alle Bitten erhört werden, wenn Tod und Realität weiter so eine richtig schlimme Realität sind, dann hat das alles auch Platz bei Jesus. Jesus will nicht nur unser Halleluja. Jesus begegnet uns heute genauso, wie er Maria und Martha begegnet ist. Er sieht unsere Tränen und er weint mit uns mit. Und ich würde dich heute auffordern, es auch genauso wie Maria und Martha zu tun. Ehrlich zu sein vor Gott. Tret vor ihm hin und legt es ihm hin. Schleudert es ihm auch meinetwegen hin. Leg ihm allen Schmerz, Trauer und Enttäuschung hin und weine mit Jesus, weil er mitweint. Ich glaube, es gibt aber auch eine weitere Dimension von Trost. Denn wenn Gott uns transformieren will, wenn er, wie auch immer, so werden wollen sollen wie er, dann ist Gottes Fürsorge und sein Mitgefühl nicht einfach nur auf ihn selber beschränkt, der uns ganz individuell zugeteilt ist, sondern dann zeigt sich das, glaube ich, auch in der Gemeinde. Dann kann Gemeinde vielleicht sowas sein wie so eine Hoffnungsgemeinschaft, eine Trostgemeinschaft. Wir können uns gegenseitig daran erinnern, was es heißt, dass es eine Realität hinter der Realität ist. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus in mir ist stärker als der Christus im Bruder. Also der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir, danke Henning. Wenn ich wenn ich Probleme habe, Jesus wahrzunehmen oder auch irgendwie das Vertrauen verloren habe, dann gibt es noch Leute, die mir das zusprechen können. Und mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir auch immer mehr so eine Hoffnungsgemeinschaft werden. Dass wir eine Gemeinschaft werden, wo nicht nur unser Halleluja Platz hat, sondern auch unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Schmerz und Enttäuschung. Und wo wir uns wirklich immer wieder auch gegenseitig diese Fürsorge und Gottes Trost zusprechen. Und wenn du heute hier bist und diesen Trost wirklich brauchst, dann bist du auch heute in diese Hoffnungsgemeinschaft gestellt. Nimm das in Anspruch. Auch wenn es vielleicht das allererste Mal ist, wenn du das noch nie gemacht hast. Gleich nach der Predigt, während im Lobpreis, werden Beter links und rechts stehen, die dafür offen sind, dass du auch ihnen gegenüber alles hinlegst vor Gott und sie dir wirklich diese transformative Hoffnungskraft zusprechen wollen. Und die dritte Sache ist aktiv werden. Ich habe gesagt, Gottes Realität bricht jetzt schon an. Wie? Und ich glaube, das passiert auch ein Stück weit durch uns. Der Vorwurf, den ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe gegenüber Christen, ist ja, euer Reden von der Ewigkeit, das ist ja nur so eine Vertröstung aufs Jenseits. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, auf uns wartet die Ewigkeit in der Zukunft. Aber die christliche Hoffnung, die steckt an, die aktiviert, die bewegt uns zum Einsatz für eine bessere und gerechtere Realität. Wenn Gott die Welt so sehr geliebt hat, wenn er nicht akzeptiert hat, wie sie ist, wenn er selber gekommen ist, um sein Reich und seine Gerechtigkeit jetzt schon anbrechen zu lassen, dann will ich dieses Reich und die Gerechtigkeit auch jetzt schon sehen. Dann will ich diese Gerechtigkeit und die neue Ordnung jetzt schon wahrnehmen. Und dann motiviert mich das auch, da mitzuwirken. Nicht, weil ich irgendwie denke, ich muss die Welt retten, sondern weil ich eine Motivation habe, weil Gott die Welt schon gerettet hat. Ich glaube, deswegen ist die christliche Hoffnung so eine richtig tätige Hoffnung. Sie sagt, engagier dich, werd von Jesus verändert, nimm seinen Blick für diese Welt ein, lass dich von seiner Liebe zur Welt motivieren, mach was draus. Und ich glaube, dafür gibt's richtig viele Beispiele, die auch wirklich was bewegt haben. Zum Beispiel Martin Luther King oder die ganze Bürgerrechtsbewegung, die auch aus einer christlichen Motivation gekommen ist und wirklich auch Verhältnisse umgekehrt haben. Corrie ten Boom, auch kleinere Beispiele oder eben auch jetzt hier ganz konkret aus unseren Reihen. Wir haben hier vorhin von dem Team gehört, was in die Ukraine geht und dort sich nicht damit zufrieden gibt, dass Kinder dort leiden, sondern ihnen die Hoffnungsbotschaft zusprechen wollen. Diese Leute zeigen für mich alle, dass diese Hoffnung nichts ist, was man einfach nur so für sich behält und was mich ganz persönlich ermutigt, sondern dass sie mich in eine Aktion führen. Und ich habe da so eine kleine Analogiegeschichte, die aufzeigt, dass es nicht einfach nur so ein Hamsterrad-Optimismus ist. Stell dich mal vor, es sind so zwei Wanderer unterwegs auf so einem richtig steilen Bergweg und da ist es richtig neblig und diese beiden sind schon richtig dolle erschöpft. Und die quälen sich so den Berg hoch. Und plötzlich fängt einer an zu hüpfen und zu tanzen. Und er hat so richtig krass viel Energie. Und er rennt sogar ein paar Mal den Berg hoch und runter. Und dann sagt er zu dem anderen, kann ich dir noch was zu trinken anbieten? Hier hast du meinen letzten Schluck Tee aus meiner Thermoskanne. Und willst du noch einen Müsli-Riegel? Und dein Rucksack sieht so schwer aus. Gib den mir doch. Oder am besten, komm, ich nehme dich Huckepack. Ich trage dich den Berg hoch. Man würde jetzt vielleicht so sagen, ja, der ist ja total verrückt geworden. Vielleicht hat er auch einfach wirklich, hat er nicht genug getrunken und ist einfach dehydriert. Kann ja manchmal passieren so beim Wandern, habe ich auch schon mal erlebt. Aber was wir nicht sehen ist, dass dieser Wanderer, der so rumspringt, dass er ein Schild im Unterholz gesehen hat, wo drauf steht, Rasthof zum Hirsch, 200 Meter, Kost und Logis für Wanderer frei. Also ein bisschen konstruiertes Beispiel. Aber, also die beiden müssen natürlich immer noch den Weg hochlaufen und die Situation hat sich nicht so wirklich verändert, aber ihre Aussicht, ihre Perspektive. Und das hat eine Auswirkung auf ihr Verhalten. Und ich glaube, so ist das auch mit dieser Aussicht auf die Ewigkeit. Wenn wir sie richtig verstehen, dann befreit sie uns, uns auch jetzt schon für andere einzusetzen und andere mitzutragen. Dann haben die Nöte und die Ängste anderer Menschen auch bei uns Platz. Und vielleicht hast du auch wirklich diesen Hunger nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Gottes Reich erfüllt zu sehen. Vielleicht machst du auch schon richtig viel, aber hast manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist so ein Aktivismus, wo ich auch das Gefühl habe, ich trage die Last dieser ganzen Welt. Dann ist es irgendwie meine Ermutigung, heute auch einmal wahrzunehmen, du darfst mitmachen bei Gott. Also er will da mit dir Hand in Hand arbeiten. Aber auch so die Frage an dich, ja, wo willst du denn wirklich sehen, dass Gottes Reich noch anbrechen muss? Und wo sind vielleicht auch die Wanderer links und rechts neben dir, die so schon völlig mutlos sind und mit denen du deine Perspektive und deine Motivation, den Berg nach oben zu laufen, teilen willst? Die Band kann jetzt gleich schon nach vorne kommen. Und ich möchte abschließen nochmal mit diesem Vers. Wenn diese Ereignisse zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und hebt eure Köpfe, weil eure Erlösung sich naht. In all den Turbulenzen, in all dem Weltschmerz, es gibt eine Realität hinter der Realität. Und die bricht jetzt schon an. Und ich möchte jetzt dieses Lied vom Anfang, was wir vor dem Gottesdienst gesungen haben, nochmal zitieren, weil das für mich eigentlich die ganze Predigt nochmal zusammenfasst und auch leicht zu merken ist natürlich. Und da heißt es in dieser letzten Strophe, die wir gesungen haben, Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Also es wird regiert, es gibt jemand, der die Zügel in der Hand hält. Sein Tod verschlingt den ewigen Tod. Ich muss nicht mehr Angst davor haben. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, ewiges Leben, der freundliche Gott. Aus Liebe hat Gott motiviert, dass er seine Ewigkeit mit uns verbringen will, dass er uns damit einbezieht. Und Jesus hat uns vorgemacht, wie das aussieht. Das ist etwas, worauf wir uns total freuen dürfen. Glaub ihn, so macht er ein Ende des Bebens. Das hat Auswirkungen auf meine Realität. Wenn ich ihm glaube, kann ich dem mutig entgegenblicken und dann kann ich mitbauen an Gottes Reich. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Amen.